Radio SRF.
18 Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Shinzo Abe wird mächtiger. Japan könnte nach dem Sieg seiner Regierungskoalition bei den Oberhauswahlen aggressiver werden. Prinz Philipp wird König.
Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren.
Und Schweizer Äpfel sind frisch das ganze Jahr hindurch. In Sursee werden sie dafür betäubt.
Dann wird das zugetan und tut eigentlich den Sauerstoff entziehen. Und dann geht eigentlich wie ein Schlaf.
Ein Schlaf, der viel Energie kostet. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Pascal Schmitz.
In Japan hat die Koalition von Ministerpräsident Shinzo Abe die Wahlen ins Oberhaus klar gewonnen. Laut dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NHK kommen die Liberaldemokratische Partei und ihr Juniorpartner Komeito auf mindestens 71 der 121 Sitze, die bei dieser Wahl vergeben werden. Insgesamt gibt es im Senat 242 Sitze. Alle drei Jahre wird die Hälfte der Sitze neu bestellt. Mit seinem Wahlerfolg dürfte Abe bis zu den Unterhauswahlen 2016 die Kontrolle über beide Parlamentskammern haben. Die Belgier haben einen neuen König. Der 53-jährige Philippe folgt auf seinen Vater Albert II. Philippe legte in Brüssel vor dem Parlament den Amtseid ab, nachdem sein Vater nach 20 Jahren an der Staatsspitze in einer feierlichen Zeremonie abgedankt hatte. Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus aller Welt beglückwünschten Philippe zur Krönung. In der Finanzaffäre bei den spanischen Konservativen glaubt eine große Mehrheit der Spanier nicht, dass Ministerpräsident Mariano Rajoy die Wahrheit sagt. In einer heute publizierten Umfrage der rechtsliberalen Zeitung El Mundo nehmen über 80% der Befragten an, dass es in der konservativen Volkspartei PP schwarze Kassen gegeben habe, entgegen den Beteuerungen des Regierungschefs. Zudem nimmt eine große Mehrheit der Befragten an, dass die Partei illegale Spenden von Unternehmern erhalten und dass die PP ihren Führern Lohnzuschläge mit Schwarzgeld bezahlt habe. Über 65% der Befragten glauben zudem, dass auch Rajoy solche Schwarzgeldzahlungen erhalten habe. Der neue französische Umweltminister Philippe Martin hat bekräftigt, das Atomkraftwerk Fessenheim in der Nähe der Schweizer und der deutschen Grenze zu schließen. Er habe den Auftrag, das Kernkraftwerk Fessenheim bis zum 31. Dezember 2016 stillzulegen, sagte Martin der Sonntagszeitung Journal du Dimanche. Martin wies damit Spekulationen in Medienberichten zurück, wonach die Regierung die Schließung der beiden Reaktoren in Fessenheim nicht rechtzeitig umsetzen kann. Die Probleme mit der Geothermieanlage im St. Galler Sittertobel haben bis heute Nachmittag für 17 schwache Nachbeben gesorgt. Wie die Stadt St. Gallen mitteilt, nehme die Stärke und die Häufigkeit zwar laufend ab, weitere Beben und allenfalls spürbare Erschütterungen seien aber weiterhin nicht auszuschließen. Das Beben von gestern Morgen war vom Bodensee bis ins Appenzellerland deutlich zu spüren gewesen. Grund für den Erdstoß waren Arbeiten im mehrere Kilometer tiefen Bohrloch. Die Finanzchefs der Schweizer Unternehmen sind so optimistisch wie lange nicht mehr. In einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte rechnen 56% von ihnen damit, dass die Schweizer Wirtschaft in den kommenden 12 Monaten wachsen wird. Nur 5% rechnen mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts. Gründe für den Optimismus sind das verbesserte Investitionsklima und der tiefere Inflationsdruck. Zudem rechnen die Finanzchefs damit, dass sich die Situation beim Wechselkurs zum Euro entspannen wird. Zum Sport, und da ging es heute hauptsächlich um Fußball. Beat Sprecher.
Der Schlagerspiel der Runde war sicherlich Cupsieger GC gegen Meister Basel. Die beiden Titelträger der Vorsaison trennten sich 1:1 unentschieden. Thun schlägt St. Gallen mit 3:2 und keine Tore zwischen Sion und Zürich 0:0. Damit IB als einzige Mannschaft noch ohne Verlustpunkte Leader, Zürich, Basel und GC auf der Verfolgung. Weiterhin ohne Punkte verbleiben St. Gallen und Lausanne am Tabellenende. Tennis. Martina Hingis meint es mit ihrem Comeback auf der WTA-Tour doch ernster als erwartet. Die 32-jährige Ostschweizerin kündigte an, dass sie zusammen mit ihrer Doppelpartnerin Daniela Handtuchova nach dem Auftaktturnier in Karlsbad auch in Toronto, Cincinnati, Yale und anschließend bei den US Open antreten werde. Und heute Abend geht die diesjährige Tour de France traditionell auf der Pariser Edelmeile Champs-Élysées zu Ende. Allerdings erstmals mit einer Nachtankunft der Fahrer. Der Tross wird um 21.30 Uhr im Ziel erwartet. Der Brite Chris Froome steht bereits als Gesamtsieger fest.
Und das Wetter: heute Abend scheint oft die Sonne, nur in den Alpen ist es gewitterhaft. Morgen ist es sonnig und rund 30 Grad warm. Am Nachmittag und Abend gibt es vor allem in den Bergen lokale Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Was macht Shinzo Abe mit seiner neuen Machtfülle? Die Frage nach den Wahlen in Japan. Wie königlich ist Philipp? Die Frage nach dem Thronwechsel in Belgien. Wieso reagiert Erdogan so allergisch auf eine Hochzeit? Die Frage nach der jüngsten Polizeigewalt in Istanbul. Und schlafen hält frisch und knackig. Das gilt auch für Äpfel. Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf srf.ch. Die Japaner haben heute ihr Oberhaus neu gewählt. Mit dieser Wahl ist die politische Blockade im Land zum ersten Mal seit 6 Jahren gelöst. Den letzten Hochrechnungen zufolge gelingt es nämlich der Regierungskoalition von Shinzo Abe, auch in der zweiten Parlamentskammer eine Mehrheit zu erringen. Ich bin jetzt verbunden mit Japan-Korrespondent Martin Fritz. Was hat Abes Koalition zum Sieg verholfen?
Da kamen heute 3 Faktoren zusammen. Erstens haben die Wähler die Regierungskoalition für den Wirtschaftsboom im ersten Halbjahr belohnt. Japans Wirtschaft ist nämlich von allen großen Industrienationen am stärksten gewachsen. Zweitens wollten die Japaner endlich wieder politische Stabilität und eine entscheidungsfähige Regierung haben. Erstmals seit dem Sommer 2007 werden nun beide Parlamentskammern von der Regierung kontrolliert und das bis Ende 2016. Und drittens war die Opposition sehr zerstritten und hatte Abe nichts entgegenzusetzen, außer einer Anti-Atomkraft-Energiepolitik.
Was ändert sich denn jetzt, wenn Abes Koalition neu beide Parlamentskammern kontrolliert?
Ich denke, wir werden 2 große Trends sehen. Der eine Trend ist eine Fortsetzung der Wirtschaftsreformen, die als Abenomics bekannt wurden. Japans verkrustete Wirtschaft soll durchgelüftet werden, damit sie stärker wachsen kann. Hier gibt es große Widerstände von wichtigen Wählergruppen und Unterstützern der regierenden Liberaldemokraten, etwa von Bauern, von Apothekern, Ärzten und den Stromkonzernen. Und das zweite große Thema ist eine Verfassungsreform. Shinzo Abe will die Ära des Pazifismus beenden. Heute Abend hat er dazu eine umfassende und breite Debatte versprochen. Aber auch hier steht er vor hohen Hindernissen. Sein Bündnispartner, die buddhistische neue Kometo-Partei und die Mehrheit der Bevölkerung sind gegen eine solche Abkehr vom Pazifismus. Eine radikale Reform ist wenig wahrscheinlich.
Bleiben wir zunächst einen Moment bei der Wirtschaftspolitik. Heißt denn Abes Sieg, dass jetzt nach dieser extrem lockeren Geldpolitik und den großen Stimulierungsprogrammen auch weniger populäre Maßnahmen kommen?
Also es gibt viele Zweifel am Reformmut von Abe, aber er hat heute Abend bereits versichert, dass er seine ökonomische Modernisierung fortsetzen will. Diese Politik ist ja das Gegenteil der Sparpolitik in Europa. Also die japanische Notenbank druckt sehr viel Geld und der Staat erhöht seine Ausgaben trotz Rekordverschuldung. Damit Japans Wirtschaft aber nachhaltig wachsen kann, müsste Abe auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Bisher war davon wenig zu sehen. Meine Einschätzung ist aber, dass er dazu bereit ist. Sein Ziel ist ein starkes Japan und das geht nur mit einer starken Wirtschaft, das hat er selber gesagt.
Unpopuläre Maßnahmen, sagen Sie, was müsste denn da geschehen?
Zum Beispiel will der Regierungschef mehr Freihandel. Dafür müsste er die hohen Zollmauern, hinter denen sich die Bauern bisher verstecken, abreißen. Die Bauern sollen auch gezwungen werden, ihre Felder zusammenzulegen, damit sie effizienter arbeiten. Das wird vielen Bauern wehtun. Und zum anderen müsste Abe den Arbeitsmarkt öffnen. Wir haben in diesem Bereich im Prinzip Sozialismus in Japan. Also als Unternehmen kann man keine festangestellten Mitarbeiter entlassen, außer sie gehen freiwillig mit einer großzügigen Abfindung. Das bremst natürlich den Wandel und verhindert Neueinstellungen. Abe hat deshalb schon mal laut überlegt, ob man eine neue Art von Arbeitsplatz einführen könnte, irgendwo zwischen Festanstellung und Befristung. Andere Bereiche blieben bisher tabu, zum Beispiel die hohen Kosten für die vielen Rentner, aber auch das Thema Einwanderung. Japans Bevölkerung schrumpft ja. Wie soll die Wirtschaft da wachsen?
Abe will offenbar gegen den Willen der Mehrheit der japanischen Bevölkerung die Verfassung ändern und den Pfad des Pazifismus verlassen, haben Sie gesagt. Wieso?
Nun, Japan ist aufgrund dieser Verfassung kein souveränes Land. Zum Beispiel dürfen die Streitkräfte nur zurückschießen, wenn sie selber angegriffen werden. Also eine offensive Vorneverteidigung wäre nicht erlaubt. Man könnte auch nicht den Bündnispartner USA verteidigen. Aber er hält das für anachronistisch, will militärische Souveränität. Und damit will er das Hegemoniestreben von China stoppen und den japanischen Besitzanspruch auf umstrittene Inseln durchsetzen. Hier ist das Problem, dass Abe auch die Kriegsschuld Japans relativieren möchte und dadurch bekommt sein Wunsch nach mehr militärischer Macht doch einen unangenehmen Beigeschmack und das ist für Ostasien heftiger politischer Zündstoff.
War eigentlich auch die Katastrophe von Fukushima und ihre Bewältigung noch ein wichtiges politisches Thema bei dieser Wahl?
Also Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Japaner gegen den Neustart der abgeschalteten Atommeiler, aber bei dieser Wahl waren offenbar Wirtschaftsaufschwung und politische Stabilität wichtiger. Dazu kommt, dass Abe zwar für eine Renaissance der Atomkraft ist, aber das wird wohl nicht passieren. Sein Bündnispartner ist für einen langfristigen Ausstieg und viele Reaktoren müssen jetzt aufgrund der neuen Sicherheitsauflagen erst noch aufwendig nachgerüstet werden. Und in den nächsten 3 Jahren wird daher wohl nur die Hälfte der 50 Reaktoren zurück ans Netz gehen.
Besten Dank, Martin Fritz. Er berichtet für verschiedene Medien aus Tokio. Kein Galadinner, keine ausländischen Königinnen, wenig Pomp. Ziemlich bescheiden ging heute in Belgien die Abdankung von König Albert II. Und die Thronbesteigung seines Sohnes Philipp über die Bühne. Aus Brüssel der Bericht von Holger Roman von der ARD.
Mit einem Tedeum in der Kathedrale Saint-Michel-Aiguille, zelebriert vom Erzbischof von Mechelen und Brüssel, hatten die Feierlichkeiten am Morgen begonnen. In der Kirche versammelt, abgesehen von der Königsfamilie, die führenden Köpfe des Landes und einige wenige Staatsgäste, wie EU-Kommissionspräsident Barroso. Gekrönte Häupter anderer europäischer Adelsfamilien oder hohe Regierungsvertreter aus dem Ausland waren nicht anwesend. Ganz bewusst verzichtet man in Belgien auf Pomp und Glamour. Entsprechend schlicht, aber edel die Kleidung des künftigen Königspaares. Kronprinz Philipp in dunkelblauer Paradeuniform mit purpurner Schärpe und Säbel, Ehefrau Mathilde in cremefarbener Robe von Balenciaga, gekrönt von einem himbeerfarbenen Hut, das Werk einer bekannten Brüsseler Designerin. Auf den Gottesdienst folgte das Bad in der Menge und ein Autokorso durch die Brüsseler Innenstadt. Tausende Menschen entlang des Weges skandierten Vive le Roi, es lebe der König und Merci, ihr Dankeschön an den 79-jährigen Albert für dessen Verdienste um den inneren Frieden. 2 Jahrzehnte lang hatte er das gespaltene Land nach dem Tod seines populären Bruders Baudouin repräsentiert. Symbolfigur der brüchigen nationalen Einheit von Flamen und Wallonen, aber auch geduldiger und geschickter Vermittler im immer wieder aufflammenden Parteienstreit. Heute unterschrieb Albert im Palast von Brüssel die Abdankungsurkunde und sprach seinem Sohn, dem Thronfolger, das Vertrauen aus.
Philipp,
du hast alle Qualitäten des Herzens und des Verstandes, um unserem Land sehr gut zu dienen in deiner neuen Verantwortung. Der König geht, es lebe der König. Nach diesem Motto übernahm am Mittag dann Alberts ältester Sohn Philipp die Amtsgeschäfte. Vor beiden Kammern des Parlaments leistete der 53-Jährige den Eid auf die Verfassung in allen 3 Landessprachen, Französisch, Flämisch und Deutsch.
Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren.
Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Königs, das Werk seines Vaters als politischer Krisenmanager und Integrationsfigur fortzusetzen. Ob ihm das allerdings gelingen wird, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Philipp, eine Art flämischer Prinz Charles, gilt als eher schüchtern und ein wenig unbeholfen, alles andere als ein royales Naturtalent. Belgiens Bürger sehen den Thronwechsel in der Mehrheit gelassen. Sie erwarten keine tiefgreifende Veränderung. Man wird sehen, wie er sich schlägt, so lautet das Urteil der meisten. Und hoffentlich besitzt er den gleichen Mut wie der Herr Papa.
Nuray Çökol und Özgür Kaya haben sich letzten Monat in Istanbul bei den Protesten gegen die Regierung kennen und offenbar rasch lieben gelernt. Nur logisch, dass auch ihre Hochzeit gestern ein politisches Ereignis war. Die Frau in weißem Schleier und weißem Bauhelm, die Hochzeitsgesellschaft eher ein Protestzug. Und wie vor Wochen löste die Polizei die Demonstration wieder mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen auf. Ich habe den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul gefragt, ist dieses Hochzeitsfest Teil einer neuen Protestwelle oder nur ein Einzelereignis?
Das Hochzeitsfest war eher ein Teil einer anhaltenden Protestwelle gegen die Regierung. Das Ganze ist explodiert im Juni, hat sich dann abgeflacht mit der Zeit. Aber nach wie vor ist das Potenzial, das Protestpotenzial gegen die Regierung Erdogan vorhanden. Und immer wieder flammen die Proteste deshalb auf. Und zuletzt eben bei dieser Hochzeitsfeier, die auch gezielt als Protestkundgebung gestaltet war. Es war kein Wunder, da kamen mehrere tausend Menschen nach Aufrufen über Facebook und Twitter. Das war also eher eine Protestkundgebung als eine tatsächliche Hochzeit.
Trotzdem hat man, wenn man die Medien hier verfolgt, den Eindruck, dass Erdogan gewissermaßen Erfolg hatte mit seiner repressiven Strategie und die Protestwelle bestenfalls noch vor sich hin mottet.
Also ein Aspekt davon ist jedenfalls richtig. Irgendwann sind die Proteste abgeflaut, nicht zuletzt deshalb, weil viele Leute einfach in die Ferien gefahren sind. Studenten haben die Uni verlassen, weil die Sommerferien begannen. Also diese Dynamik dieser ersten Wochen, das ließ sich gar nicht aufrechterhalten mit der Zeit, das ist schon richtig. Aber dass Erdogan die Protestbewegung besiegt hat, dass er sich durchgesetzt hat, würde ich so nicht unterschreiben. Immerhin gibt es einen großen Unmut in der Bevölkerung nach wie vor. Eine neue Meinungsumfrage legt auch nahe, dass Erdogans Partei AKP erhebliche Stimmenverluste hinnehmen müsste, wenn heute Wahlen wären. Die Partei liegt jetzt bei ungefähr 44%. Das ist nach wie vor eine stolze Zahl, allerdings 6 Prozentpunkte weniger als bei Erdogans Wahlsieg vor 2 Jahren. Das heißt also, diese Gezi-Proteste und die harte Reaktion von Erdogan haben bei der Wählergunst ihre Spuren hinterlassen. Also, dass Erdogan das alles einfach ausgesessen, ausgeritten hat, das kann man, glaube ich, nicht sagen.
Aber muss ihn das kümmern? Die Zahlen sind ja immer noch sehr gut.
Das muss ihn kümmern. Im kommenden Jahr stehen wichtige Wahlen an. Einmal die Kommunalwahlen, dann wird auch in Istanbul ein neuer Bürgermeister gewählt. Im Moment ist der Bürgermeister von Erdogans Partei AKP und Erdogan würde natürlich ungern diese größte Stadt des Landes verlieren an die Opposition. Und dann noch wichtiger, im kommenden Jahr stehen auch Präsidentschaftswahlen an. Erdogan will sich dann ins höchste Staatsamt wählen lassen und da braucht er 50%. Um erfolgreich zu sein. Das heißt also, wenn er bei seiner Linie bleibt und wenn sich da ein Trend abzeichnet jetzt in den Umfragen, dann könnte er ein Problem bekommen.
Erdogan ist sehr hart gegen diese Proteste vorgegangen. Hat er den Demonstranten auf der anderen Seite auch Zugeständnisse gemacht?
Das hat er. Er ist ein sehr, bei aller Ruppigkeit seines rhetorischen Stils, auch ein sehr umsichtiger Politiker. Er hat sich in den ersten Tagen des Protestes mit Vertretern der Protestbewegung getroffen. Er hat zugesagt, das Bauprojekt der Regierung in diesem Park, im Gezi-Park von Istanbul, auf Eis zu legen. Es ist ja so, dass gegen dieses Bauprojekt ein Verwaltungsgerichtsverfahren läuft. Erdogan hatte zugesagt, nichts mehr zu unternehmen, bis dieses Gerichtsverfahren abgeschlossen sein würde. Das kann in der Türkei mehrere Jahre dauern. Anschließend will Erdogan, selbst wenn er vor Gericht Recht bekommt, eine Volksbefragung ansetzen. Das heißt, dieser unmittelbare Anlass der Proteste, die Zukunft dieses Parks, ist erst einmal vom Tisch. Aber die Konfrontation in der Gesellschaft zwischen den Anhängern und den Gegnern von Erdogan, die dauert an.
Diese Konfrontation haben Erdogan aber vor allem im Westen auch Sympathien gekostet. Aber hat es ihn außenpolitisch auch Handfestes gekostet?
Bisher nicht. Die EU hatte ja gedroht, die Beitrittsgespräche mit der Türkei zumindest vorerst auf Eis zu legen. Dann wurde aber doch ein Kompromiss ausgehandelt, der es ermöglichte, diese Gespräche fortzusetzen. Erdogan kann also darauf verweisen, dass der Verhandlungsprozess mit der EU weiterläuft. Die ganze Kritik aus dem Ausland, die auf Erdogan niedergeprasselt ist, kann ihn mehr oder weniger kalt lassen, weil erstens bringt ihm das bei nationalistischen Türken durchaus Sympathien und zweitens ist Erdogan ein Mann, der vor allen Dingen innenpolitisch agiert. Er sieht die ganze Lage aus der parteipolitischen Brille. Wenn da jemand in Lissabon, Berlin, London oder Paris über ihn schimpft, das lässt ihn kalt.
Thomas Seibert ist freier Journalist in Istanbul. Und hier noch ein Hinweis auf Best of International. 5 Wochen lang bringen wir noch einmal die schönsten und spannendsten Reportagen von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Heute geht es um die 103 Millionen Menschen in Europa, die zu einem Minderheitenvolk gehören. Von Siebenbürgen in Ungarn bis zu den Schotten fordern viele von ihnen mehr. Mehr Unterstützung, mehr Freiheiten, mehr Macht. Was sie antreibt und was die Gefahren sind, Sie hören es gleich nach diesem Echo der Zeit auf Radio SRF 1. Es heißt Grübschi oder Görbsi, Bütschki, Bitzki oder Gigetschi. Die vielen schweizerdeutschen Ausdrücke für das Kerngehäuse eines Apfels haben einen guten Grund. Keine andere Frucht ist hierzulande so beliebt wie der Apfel. Rund 15 Kilogramm pro Jahr isst jede Schweizerin, jeder Schweizer. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Damit diese Äpfel immer frisch sind, braucht es ausgefeilte und energieintensive Lagertechniken. Max Ackermann.
Grün und klein und sauer, so sind im Moment die Äpfel an den Bäumen. Süß, saftig und pflückbereit werden sie erst in ein paar Wochen sein. So lange will heute niemand mehr warten, in den Läden nicht und nicht auf dem Markt.
Dieses, ja.
Am Marktstand der Familie Stettler in Bern sind jede Menge Äpfel zu haben, die aussehen, als ob sie erst gestern gepflückt worden wären.
Pinova, Iduna, Brebern, Ideret.
Patron Walter Stettler will gar nicht mehr aufhören, das aktuelle Angebot aufzuzählen.
Canzi, Topaz und Rubinett.
Gegen 40 Apfelsorten bauen die Stettlers an, pro Jahr rund 100 Tonnen. Geerntet wird im Herbst, verkauft das ganze Jahr über, möglich dank moderner Lagertechnik.
Also wir haben ein CA-Lager, wo wir die Feuchtigkeit auf 95% durchsetzen können, den Sauerstoff auf 1% reduzieren und das CO2 hat man auch auf 1%, das ist luftdicht abgeschlossen. Es ist eigentlich normal, dass das Obst so gelagert wird.
Mehrere hunderttausend Franken hat direkt vermarkter Stettler in das eigene Obstlager investiert. Die meisten Berufskollegen dagegen nutzen Lagerkapazitäten der FENACO, der Dachorganisation der landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Hier sehen Sie jetzt die unterschiedlichsten Grössen von Zellen.
Zellen für Äpfel, erklärt Betriebsleiterin Marie-Therese Lüttolf in der Obsthalle Sursee.
Hier wird das Obst so bis vorne wird das eingelagert. Dann wird das zugetan, hermetisch abgeriegelt, also luftdicht. Und tut eigentlich den Sauerstoff entziehen. Geht im Apfel nur noch ganz, ganz Minimum zum Leben. Und dann geht eigentlich wie ein Schlaf.
Winterschlaf für 8000 Tonnen Äpfel. In 1 bis 2 Grad kalten, sehr feuchten Zellen, fast ohne Sauerstoff, dafür mit erhöhtem CO2-Gehalt. Für Menschen wäre eine solche Umgebung tödlich. Beim Kernobst dagegen wird nur die natürliche Reifung gestoppt.
Der Apfel fühlt sich eigentlich wohl drin, er ist ja für das eigentlich gemacht. Es braucht natürlich die richtige Sorte. Das braucht eine klassische Lagersorte.
Früher kamen die Winteräpfel in die Hurden im Keller, doch spätestens im Februar war auch der saftigste Boskop schrumpelig, der knackigste Glockenapfel mehlig. So eine Frucht kauft heute niemand mehr. Entweder energieintensiv lagern, wie hier in Sursee, oder pflückfrische Äpfel aus Übersee importieren, lauten die Alternativen. Was ökologisch sinnvoller ist, ist heiß umstritten und äußerst kompliziert zu berechnen, sagt Lebensmittelwissenschaftler Franz Gasser von Agroscope, der Eidgenössischen Forschungsanstalt in Wädenswil.
Fährt jetzt ein Lastwagen, wenn er Äpfel geliefert hat, fährt er jetzt voll oder leer zurück, oder? Und da gibt es ganz viele Annahmen, dass es sehr schwierig ist, eine Bilanz zu machen, die auch wissenschaftlichen Kriterien standhält.
Ein angefangenes Forschungsprojekt wurde deshalb inzwischen wieder gestoppt. Lieber konzentriere man sich darauf, die Lagerung weiter zu verbessern.
Die eine Stoßrichtung ist, dass wir versuchen, Äpfel bei einer etwas höheren Temperatur zu lagern, als es heute üblich ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir, technische Möglichkeiten zu erforschen, also indem man zum Beispiel die ganze Luftventilation in einem Lagerraum optimiert, damit möglichst wenig Energie verbraucht wird.
Das Obstlager Sursee wurde erst kürzlich für 10 Millionen Franken modernisiert. Heute sieht es fast aus wie ein Hightech-Unternehmen mit den aufwendig isolierten Lagerzellen, den vollcomputerisierten Sortier- und Abpackanlagen mit all den Robotern und Messgeräten. Marie-Therese Lüttolf ist sichtlich stolz.
Wir sind nicht top of Europe, aber top of Switzerland. Also ich denke, wir mögen hier mit unseren Mitbewerbern absolut mitzuhalten. Nicht mehr, sonst sind wir morgen nicht mehr am Markt. Und wir wollen auch noch übermorgen dabei sein.
Dafür braucht es knackfrische Äpfel das ganze Jahr über, auch wenn auf dem Markt in Bern im Moment saisongerechte Früchte doch noch etwas beliebter sind.
Sobald wir Kirsche haben, geht der Apfelkonsum schon stark zurück. Braucht es weniger. Man kann nicht mehr als Früchte essen, das ist ja so, oder?
In 3-4 Wochen bereits sieht aber schon alles wieder anders aus. Dann kommen die ersten diesjährigen Äpfel auf den Markt. Frisch gepflückt und nicht nur gut gelagert.
Max Ackermanns Apfelbericht zum Schluss des heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Patrick Seiler, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.